Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
In jedem zweiten Thema geht's gleich um die Zahl 2.
Hä?
Ja. Erstmal geht's gleich um Morde in Deutschland. Bei denen werden viele, viele nicht aufgeklärt. Wir sprechen mit dem Kriminalbiologen Marc Benecke über die sogenannte qualifizierte Leichenschau, die heute per Gesetz in Bremen eingeführt wurde. Da werden die Leichen jetzt zweimal begutachtet. Was genau dahinter steckt und was die Methode bringen kann, das gleich. Und dann geht es um jeden zweiten Studenten in Australien. Die Hälfte der Studierenden sagt dort nämlich, dass sie schon mal sexuell belästigt wurden. Stopp, sagt eine Soziologin der Ruhr-Uni Bochum. Hier bei uns in Deutschland ist das nämlich gar nicht anders. Was bei ihrer Studie genau rausgekommen ist, darüber sprechen wir auch gleich. Mit dabei heute Abend ist Pascal Fischer.
Abend.
Und am Mikrofon Ralf Günther. Hallo.
Deutschlandfunk Nova.
Viele Morde in Deutschland werden nicht aufgedeckt. Das muss man sich mal vorstellen. Da bringst du jemanden um und hast eine recht gute Chance, dass du damit tatsächlich durchkommst. Dagegen will Bremen etwas tun und führt die sogenannte qualifizierte Leichenschau ein. Das entsprechende Gesetz dazu ist heute in Kraft getreten. Künftig wird bei Todesfällen, wie bisher auch, so ein Klinikarzt zum Beispiel den Tod feststellen und dokumentieren. Und wenn der Arzt dann auf dem Totenschein eine natürliche Todesursache ankreuzt, dann wird der tote Mensch von einem weiteren Arzt der Gerichtsmedizin Bremen untersucht. Hat der dann Zweifel an einer natürlichen Ursache, werden die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft informiert. Aha, das lassen wir uns jetzt mal einordnen vom Kriminalbiologen Marc Benecke. Marc, qualifizierte Leichenschau, was bedeutet das denn genau? Werden die Toten dann auch alle aufgeschnitten?
Ja, genau. Es gibt eine innere und eine äußere Leichenschau, so nennt man das. Die kostet auch verschieden viel, nimmt meistens den Steuerzahler nämlich. Und bei der äußeren Leichenschau, da guckt man, ob man außen zum Beispiel eine Strangmarke sieht oder eine Schusswunde oder eine Stichwunde oder Unterlaufungen auf den Innenseiten von den Augen oder den Augenlidern. Und aufschneiden ist natürlich immer besser, weil dann kannst du nämlich auch noch gucken, gab es zum Beispiel einen Herzinfarkt oder irgendwo im Gehirn einen Infarkt oder ist zum Beispiel, was auch passieren kann, ein Projektil irgendwo an einer Stelle, wo man die Eintrittswunde nicht gesehen hat, beispielsweise, weil das an einer Stelle reingeraten ist, wo ein Bart war oder sowas. Da übersieht man das manchmal und dann findet man das Projektil irgendwo, manchmal sogar im Darm. Es gab schon mal einen Fall, da hat jemand das Projektil verschluckt und es war dann im Darm. Und das siehst du natürlich von außen nicht, sondern dann bei der inneren Leichenschau. Und qualifiziert sind beide, aber das Beste ist, wenn man von außen und innen guckt und damit auch aufschneidet.
So, und in Bremen hat man jetzt dieses neue Verfahren eingeführt, weil ein Krankenpfleger dort jahrelang unerkannt Patienten ermordet hatte. Er hatte nämlich ihnen so ein Herzmedikament gespritzt. Wäre das denn überhaupt aufgefallen bei diesem neuen Verfahren, wenn da ein externer Arzt nochmal drauf geguckt hätte?
Das könnte eventuell auffallen. Es gibt bei der sogenannten Kremationsleichenschau, also wenn die Leichen eingeäschert werden, nochmal eine zweite Leichenschau. Da bin ich aber auch mal mitgegangen und so. Da guckt man natürlich auch nur nochmal von außen und untersucht jetzt, und darauf willst du ja hinaus, keine Gifte natürlich im Einzelfall, sondern das kostet nämlich jetzt noch mehr Geld, die Giftuntersuchung. Und es gibt ja auch sehr viele Medikamente. Dann wird es noch teurer, wenn man jetzt nach allen Medikamenten suchen müsste. Und die macht man eigentlich nur, wenn man einen begründeten Verdacht hat oder sowas. Also das Allerbeste wäre, wenn man grundsätzlich auch nach Giften suchen würde, aber es gibt eben so viele, dass das auch nicht perfekt ist. Andererseits ist es aber sehr, sehr gut, wenn man schon mal überhaupt alle Leichen seziert, weil erstens gibt es natürlich viele Pflegevernachlässigungen auch ohne Gifte, die würde man dann von außen auch schon sehr gut sehen. Zweitens werden viele unnatürliche Todesursachen, wo im Totenschein steht, ist es unnatürlich, wenn man das mal untersucht, das hat die Medizinische Hochschule Hannover mal gemacht, vor kurzer Zeit, die werden dann, stellen sich raus, dass es natürliche Tode sind, das ist für die Angehörigen sehr gut, dann suchen die nicht mehr einen Täter, den es überhaupt nicht gibt, also auch in der Richtung. Und es gibt noch das Problem, das hat man in Görlitz in den 80ern gemacht, dass einfach überhaupt die Todesursachen nicht richtig festgestellt sind. Man weiß also häufig gar nicht, woran Menschen sterben, alte Menschen. Und das ist schlecht fürs Gesundheitssystem, denn wir wollen ja Vorbeugung betreiben.
Es gibt so viele Wege zu sterben und es gibt so viele Möglichkeiten, jemanden zu töten. Also kann man denn typische Anzeichen für einen Mord erkennen, die vielleicht leicht übersehen werden konnten vorher, bevor es dieses Verfahren gab?
Ja, auf jeden Fall. Also du kannst zum Beispiel sehr leicht, wenn du denkst, eine alte Person ist gestorben, das passiert ja sehr, sehr häufig, zum Beispiel in Altenheimen oder wenn Menschen Krebs haben und zu Hause sterben, aber auch im Hospiz und so weiter, da kommt man ja jetzt nicht drauf, dass da ein Tötungsdelikt vorliegt in so einer Umgebung. Da könnte man zum Beispiel die Augenlider umdrehen bei einer äußeren Leichenschau und gucken, ob da kleine punktförmige Unterblutungen drin sind. Das nennt man Petechien und das ist ein Hinweis dafür, dass irgendwie eine Erstickung oder eine Blutstauung stattgefunden hat. Und das kann auch im Krankenhausbett oder sowas passieren. Mhm. Es gibt auch noch andere Anzeichen, zum Beispiel die Verfärbung von Totenflecken und dergleichen. Und bei der inneren Leichenschau kannst du natürlich auch vieles sehen. Beispielsweise hat mal ein Täter ein kleines Messerchen, einen scharfen Gegenstand vaginal eingeführt bei einer bettlägerigen Person und hat dann in inneren Organen Stiche durchgeführt. Also das sind alles Sachen, die würdest du natürlich nicht sehen, wenn du nicht einfach grundsätzlich jeden anschaust, weil du ja gar keinen Verdacht hast, dass etwas passiert ist.
Aber so wie ich das jetzt verstanden habe, wird diese Leiche, der Verstorbene, erst in der Rechtsmedizin, also weg von dem Ort, an dem der Mensch gestorben ist, begutachtet. Also dieses zweite Gutachten ist dann in der Rechtsmedizin. Wie gut sind denn da die Chancen, wirklich mehr Morde aufzudecken? Spuren gehen doch verloren, wenn sie nicht vor Ort gefunden werden.
Genau, du hast völlig recht. Es gibt ganz verschiedene Stufen der Untersuchung. Es gibt diese giftkundliche Untersuchung, es gibt die äußere und die innere Leichenschau und es gibt die Spurenkunde, die damit überhaupt nichts zu tun hat. Wenn du also nach Spuren wie zum Beispiel Faserspuren, DNA und dergleichen suchst, dann musst du zusätzlich noch die kriminalistische, sozusagen polizeiliche Blickweise einnehmen und anfangen, nach herumliegenden Blättern, Münzen, Krümelchen, Blutspuren und dergleichen zu schauen. Das wäre noch ein zusätzlicher Schritt, den man aber wirklich erst dann vornimmt, wenn man einen Verdacht hat, dass überhaupt eine Gewalttat oder ein unnatürlicher Tod aufgetreten ist. Nochmal, das sehr große Problem im Moment ist nicht nur, dass es verdeckte Tötungsdelikte gibt, wie von diesem Krankenpfleger, sondern auch, dass die Ärzte und Ärztinnen im Totenschein unnatürlichen Tod ankreuzen, weil sie nicht wissen, wie derjenige gestorben ist. Aber in der Hälfte der Fälle in Deutschland ist es ein natürlicher Tod. Also deswegen bräuchte man da auch nicht unbedingt diese Spurensicherung. In einer perfekten Welt würden wir alles machen. Giftkunde, äußere, innere Leichenschau und was ich mache, Kriminalbiologie und dann noch Fingerabdrücke, Blutspuren, Sperma, Haare, Urin und Insekten. Aber das, was jetzt gerade in Bremen gemacht werden soll, ist einfach der erste Schritt, nämlich dass man sich die Leichen überhaupt mal grundsätzlich immer vernünftig anguckt. Und das wird im Moment noch nicht getan bisher.
Kriminalbiologe Marc Benecke über die qualifizierte Leichenschau, die Bremen jetzt einführt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wenn dieses Signal hier ertönt, dann flackert kurz das Herz bei den Fans von Game of Thrones. Die neueste Folge startet dann direkt nach dieser Senderkennung von HBO. Bei dem Pay-TV-Sender, da läuft Game of Thrones, aber auch zum Beispiel Last Week Tonight mit John Oliver oder Westworld, alles bei HBO. Und HBO ist jetzt gehackt worden. Das heißt, Episoden von verschiedenen Serien sollen die Hacker erbeutet haben, darunter auch Material aus Game of Thrones. Pascal Fischer, wie ist das Ganze abgelaufen?
Na, am Wochenende haben Journalisten eine Mail bekommen, das waren viele Vanity Fair-Kollegen. Und darin prahlt ein anonymer Hacker, der größte Leak der Cyberspace-Ära sei passiert. Es gehe um Game of Thrones und HBO und ja, HBO werde zu Fall gebracht. Insgesamt hat der Datendieb wohl angeblich 1,5 Terabyte erbeutet. Das berichtet zumindest Entertainment Weekly. Ein Skript, wohlgemerkt ein Skript, kein Video zur vierten Folge Game of Thrones ist wohl schon im Internet geleakt worden. Also kein Video, aber ist natürlich trotzdem schlimm, wenn die Handlung verraten wird.
Aber es ist nicht nur Game of Thrones betroffen.
Nee, auch frische Folgen der Serien Ballers oder Room 104, die hat man schon im Netz gesichtet.
Was sagt denn HBO zu dem Ganzen?
Ja, Chef Richard Plepler hat jetzt gesagt, der Cyber-Einbruch, der sei beunruhigend und verstörend. Man arbeite rund um die Uhr mit einem Tech-Team für die Cybersicherheit. Das ist natürlich schon demütigend, denn von der fünften Staffel Game of Thrones, da waren ja damals die ersten 4 Folgen geleakt worden. Da hat man dann festgestellt, das kam von Rezensions-CDs für die Presse.
HBO gehackt, Game of Thrones erbeutet und sogar noch mehr. Jeder zweite Studierende in Australien wurde schon mal sexuell belästigt. Jeder zweite. Und bei uns in Deutschland ist es ehrlich gesagt nicht viel besser. Bei einer ganz neuen Studie aus Australien, da haben Wissenschaftler 30.000 Studierende befragt und die Hälfte sagt, ja, das ist mir schon mal passiert, dass ich sexuell belästigt wurde. Die Zahl liegt ganz genau bei 51%. Die klingt wirklich erschreckend. Katrin List ist Soziologin an der Ruhr-Universität Bochum und hat sich in einer Studie mit sexueller Belästigung an deutschen Hochschulen beschäftigt. Frau List, wie ist denn die Zahl in Deutschland?
Ja, wir haben aus unserer Studie, die vornehmlich auf weibliche Studierenden zielte, unter 12 deutschen Universitäten mit ungefähr 16.000 Antworten erhoben, dass sich ungefähr 51% der Studentinnen zu diesem Zeitpunkt bereits an Übergriffe sexueller Belästigung erinnern konnten. Wir haben daneben auch sexuelle Gewalt im strafrechtlichen Sinne, also Vergewaltigung und Nötigung abgefragt und dort waren es ungefähr 3,3%.
Was gilt denn in Deutschland bereits als sexuelle Belästigung eigentlich?
Ja, dafür gibt es ja in dem Sinne keine rechtlich verbindliche Definition. Also sexuelle Belästigung meint eigentlich ja ganz unterschiedliche Dinge, die auch von den Betroffenen sehr unterschiedlich wahrgenommen werden als Übergriff. Also es kann anfangen von Bemerkungen über den Körper, über das Aussehen, zu anfassen oder eben pornografische Bilder schicken. Das wird von der einen oder der anderen auch sehr unterschiedlich als Übergriff gewertet und insofern umfasst sexuelle Belästigung eigentlich eine große Bandbreite an möglichen Erscheinungsformen.
Jetzt gibt es auch Studien, die sagen, in skandinavischen Ländern sei das Problem noch viel größer. Kennen Sie diese Studien und woran läge das dann?
Ich kenne diese Studien. Das liegt vor allen Dingen an der Anzeigebereitschaft und die ist eng gekoppelt an der gesellschaftlichen Tabuisierung dieses Themas. Also die skandinavischen Länder sind da relativ offen in ihrem Umgang und haben gleichzeitig eine sehr strikte Gesetzgebung, was Übergriffe aufgrund des Geschlechts und im Sinne von Diskriminierung angeht. Das heißt also im Umkehrschluss, dass in Skandinavien aufgrund der weniger strikten Tabuisierung des Themas mehr betroffene Frauen bereit sind, darüber zu sprechen und das auch zur Anzeige zu bringen. Und das ist der große Unterschied beispielsweise zu Deutschland. Das heißt also nicht, dass in den skandinavischen Ländern mehr passiert. Man ist nur offener, darüber zu sprechen.
Bei Ihrer Studie haben Sie da nur quasi die harten Zahlen abgefragt oder sind Sie da auch ins Detail gegangen und haben mal gefragt, wo das eigentlich passiert ist? In dunklen Ecken, auf dem Campus oder in der Schlange vor der Mensakasse?
Ja, also wir sind sehr ins Detail gegangen. Die Studentinnen, die da mit dem Fragebogen, der online lief, angesprochen wurden, haben sich also im Detail viele Fragen gefallen lassen müssen. Und da haben wir eine große Diskrepanz festgestellt, dass die Angstorte, also die Orte, vor denen man Angst hat, dass es dort passieren könnte, nicht in, vornehmlich identisch sind mit den Orten, an denen es tatsächlich passiert. Also ein Beispiel, viele Studentinnen geben an, beispielsweise auf Toiletten Angst vor sexuellen Übergriffen zu haben. Tatsächlich findet allerdings äußerst wenig auf Toiletten statt. Es findet im Vergleich zu den Angaben zu den Angstorten aber viel, viel mehr in Büros statt oder in anderen geschlossenen Räumen auf dem Campus.
Wie gehen die Universitäten mit diesem Thema um?
Mittlerweile hat das Thema Einzug in das Bewusstsein von Universitäten gefunden. Viele oder eigentlich alle Universitäten in Deutschland haben mittlerweile eine Politik formuliert, die sich eben dezidiert gegen Übergriffe sexueller Gewalt auf dem Gelände der Universität ausspricht. Mitunter gibt es auch spezifische Anlaufstellen, an die sich Betroffene wenden können. Leider ist es so, und das zeigt ja auch die australische Studie, dass den Studierenden solche Anlaufstellen oftmals im Notfall nicht bekannt sind, beziehungsweise sie sich auch ungern an die Anlaufstellen von Universitäten wenden, sondern eher an externe Hilfeeinrichtungen.
In Deutschlandfunk Nova, Katrin List, Soziologin an der Ruhr-Universität Bochum über sexuelle Belästigung an deutschen Hochschulen. Etwa die Hälfte der studierenden Frauen geben hier bei uns an, schon mal sexuell belästigt worden zu sein.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Wer Gott bestehlen will, der kommt nicht weit, sagt eine tiefe Stimme von oben. Natürlich Quatsch, aber vor knapp 2 Wochen, da wollten 2 Männer in den Kölner Dom einbrechen. Habt ihr vielleicht mitbekommen, ist immerhin die zweithöchste Kirche Europas. Am frühen Morgen des 17. Juli war das. Elektrowerkzeuge und Funkgeräte wollten sie klauen. Sie haben es in den Dom reingeschafft, sind dann abgehauen und erstmal verschwunden gewesen. Bis jetzt meldet die Polizei in St. Augustin. Pascal Fischer hier in Deutschlandfunk Nova. Was können wir verkünden?
Ja, heute Morgen hat die Bundespolizei einen 29-Jährigen festgenommen am Flughafen Köln-Bonn. Der kam aus London und gegen ihn hatte das Amtsgericht längst einen Haftbefehl erlassen. Da hat die Falle also einfach zugeschnappt. Erst war der Mann ja entwischt, ne? Der hatte sich sofort nach dem Einbruch nach England abgesetzt.
Wissen wir jetzt, wie die überhaupt in den Dom reingekommen sind?
Nee, das bleibt noch ein großes Geheimnis. Die haben irgendwie mit Gewalt eine Verbindungstür zum Dachstuhl des Langhauses aufgebrochen. Da haben die beiden dann Werkzeugschränke vermutet. Mitgenommen haben sie am Ende dann doch nichts und sind durch das Glasportal im Südturm weggegangen. Da hat sie dann eben eine Überwachungskamera fotografiert und mit diesen Bildern hat die Polizei ja dann auch gefahndet.
Heißt es irgendwie, gibt es einen Kommentar aus dem Kölner Dom?
Gibt es. Dompropst Gerd Bahner war erfreut über den Fahndungserfolg und er hofft, dass der zweite Einbrecher auch bald gefasst wird.
Einer der Einbrecher in den Kölner Dom, mutmaßlicher Einbrecher natürlich, ist gefasst.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wie macht man fast 500 Menschen quasi gleichzeitig den Prozess? Dabei können wir ab heute zuschauen. In der Türkei 486 Verdächtigte im Zusammenhang mit dem Putschversuch vor einem Jahr stehen vor Gericht. Sie werden verdächtigt, den gescheiterten Staatsstreich angeführt und von einem Luftwaffenstützpunkt in Ankara Angriffe verübt zu haben. Gegen Fethullah Gülen wird dazu noch in Abwesenheit verhandelt. Er ist der Hauptangeklagte, lebt ja aber in den USA. Katharina Willinger, Deutschlandfunk Nova-Korrespondentin in Istanbul. Wie müssen wir uns das jetzt vorstellen? Wie war die Situation heute vor dem Gerichtsgebäude, das extra für diesen Prozess errichtet wurde?
Also der Prozess findet unter sehr großen Sicherheitsvorkehrungen statt. Man muss sich das so vorstellen, da standen Sniper auf den Dächern, es gab eine großräumige Luftüberwachung und so weiter. Die Verhandlungen finden ja auf dem Gefängnisgelände statt. Dort wurden eben die Räumlichkeiten im Frühjahr erbaut. Es hatten sich vor den Zugängen, also außerhalb des Areals, am Vormittag hunderte Menschen versammelt. Die haben dann auch lautstark gegen die Angeklagten protestiert. Zum Teil wurden da auch Rufe zur Todesstrafe laut, als die Angeklagten dann nacheinander, jeweils bewacht von 2 Sicherheitsbeamten, ins Gericht gebracht wurden.
Insgesamt fast 490 Verdächtige in einem Prozess. Wie sollen das ablaufen?
Also heute zum Prozessauftakt war es so, dass lediglich 45 der Angeklagten gebracht wurden. Es schaut also so aus, dass der Prozess in Etappen stattfindet. Anders wäre das logistisch und ja personell auch kaum handelbar. Das heißt, jeden Tag kommen neue Angeklagte erstmal jetzt in dieser Woche, um die Personalien aufzunehmen, um Teile der Anklageschrift zu verlesen. Allerdings stimme ich dazu, bei 486 Angeklagten ist das natürlich logistisch und personell betrachtet sehr, sehr großes Unterfangen.
Das klingt nach Massenabfertigung. Kann man da irgendwie noch von rechtsstaatlichem Vorgehen sprechen?
Naja, die ganze Putschnacht und die Ereignisse drumherum sind ja für die Außenwelt und leider auch für uns Journalisten sehr undurchsichtig. Es herrscht also nur wenig Transparenz. Es gab eine Kommission, die zur Aufarbeitung gegründet wurde im Parlament. Da hatte die Federführung die AKP, also Regierungspolitiker, gegen die sich der Umsturzversuch ja maßgeblich gerichtet hat. Das hat die Opposition auch immer wieder kritisiert, auch weil aus ihrer Sicht wichtige Zeugen wie beispielsweise der Chef des türkischen Geheimdienstes nicht befragt wurden. Daher lässt es sich auch jetzt im Prozess schwer beurteilen, ob denn Anklageschriften, Vorwürfe oder später dann auch Urteile gerecht oder angemessen sind, wenn generell noch Unklarheit über die Hintergründe herrscht. Und man muss ja sagen, dass es nicht nur 486 Angeklagte sind, gegen die heute der Prozess gemacht wird oder seit heute. Es sind ja insgesamt Ermittlungen gegen 170.000 Menschen am Laufen, denen allen Verbindungen zur Gülen-Bewegung vorgeworfen wird. In dem Fall heute sind es Militärmitglieder und nicht Zivilisten, Oppositionelle oder Menschenrechtsaktivisten und 50.000 sitzen in diesem Zusammenhang auch im Gefängnis und warten noch auf ihren Prozess.
Wo sind denn all diese Zehntausenden von Inhaftierten? Also sitzen die tatsächlich in Gefängnissen? Mussten dafür extra Gefängnisse gebaut werden eigentlich?
Also das war eine Frage, die sich in den türkischen Medien auch schon des Öfteren gestellt wurde. Da kamen dann oft so Gerüchte auf. Ich kann das nicht bestätigen, aber es wurde immer mal wieder darüber berichtet, dass angeblich Kriminelle, die verurteilt waren zu kleineren Haftstrafen, früher aus der Haft frei kamen nach dem Putschversuch, um quasi Platz zu schaffen. Das kann ich nicht bestätigen, aber das ging hier in mehreren türkischen Medien des Öfteren rum. Ob das tatsächlich so ist, weiß ich nicht, aber man hat auf jeden Fall Platz gebraucht, um eben diese Masse von Verhafteten, über 50.000 immerhin, unterzubringen.
Jetzt muss man natürlich jeden Prozess eigentlich einzeln sehen, aber kann man schon abschätzen, mit welchen Urteilen da so zu rechnen ist von bis?
Also vielen der Angeklagten droht lebenslange Haft. Das ist bislang so in der Anklageschrift vermerkt. Die richtet sich ja auch zum Beispiel gegen Fethullah Gülen, dem islamischen Prediger, der sich im Exil in den USA befindet und als Drahtzieher des Putschversuchs angesehen wird. Bis Ende August ist der Prozess jetzt erstmal angesetzt. Das heißt, man rechnet am Ende des Prozesses dann wohl auch mit einem Urteil. Das wäre Ende August. Allerdings kann ich schwer absehen, ob denn diese Haftstrafen dann tatsächlich auch so angesetzt werden. Allerdings muss man sagen, das hat man auch gesehen eben an dem Punkt, dass vor dem Gefängnis so viele im Volk auch nach Todesstrafe gerufen haben. Ja, die AKP hat ihren Anhängern auch immer wieder verkündet, wir werden das einfordern. Das heißt, wenn man davon ausgeht, dass das ein politisch beeinflusster Prozess sein könnte, dann muss man auch davon ausgehen, dass diese harte Linie, nämlich lebenslang, tatsächlich auch gefahren wird.
Katharina Willinger, Korrespondentin in Istanbul, über einen großen Prozess gegen mutmaßliche Putschisten, der heute gestartet ist.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Da lässt sich so manches Wahlplakat von drucken, von 1,9 Millionen Euro für die CDU oder 1,5 Millionen Euro für die FDP. So viel Geld haben diese Parteien in diesem Jahr bisher, also im Vorfeld der Bundestagswahl, an Großspenden bekommen. Von Unternehmen, aber auch von Privatpersonen, die sehr viel Geld haben und davon mal was locker machen. SPD und Grüne haben da deutlich weniger von Großspenden profitiert. Und Großspenden, das sind Spenden über 50.000 Euro. Diese Zahlen gibt's in der aktuellen Liste der Bundestagsverwaltung. Und wir sprechen jetzt über diese Zahlen mit Sebastian Mayer vom Verein Lobby Control über Großspenden. Sebastian, wie läuft das denn überhaupt mit diesen Parteispenden? Da kann ja nicht einfach Unternehmen X der Partei Y unter der Hand mal ein paar Hunderttausender zu stecken, oder?
Unter der Hand geht das nicht, aber es geht zumindest unbegrenzt. Also es gibt in Deutschland keine Obergrenzen. Das ist sehr problematisch. Und auch was die Offenlegungsschwellen, die Transparenz angeht, so muss das zwar ab 50.000 Euro sofort veröffentlicht werden, aber bei allem, was 10.000 Euro und kleiner ist, erscheint das dann erst in den Rechenschaftsberichten ungefähr 2 Jahre später.
Das heißt zum Beispiel Susanne Klatten, Großaktionärin bei BMW, die hat jetzt hier für die CDU und die FDP jeweils 50.001 Euro gespendet. Warum einen Euro mehr?
Na, weil alles, was über 50.000 Euro liegt, muss dann eben sofort veröffentlicht werden. Und es gab in der Vergangenheit auch Kritik an der Spendenpraxis, unter anderem von einer Frau Klatten. Und um dem vorzubeugen, dass sie da wieder angegangen wird, sagt sie, okay, ich möchte auch, dass das dann eben transparent ist. Und deswegen dieser etwas seltsam anmutende Betrag.
Wenn wir jetzt mal diese komplette Liste durchgehen an Großspenden in diesem Jahr bisher, da könnte noch ein paar dazukommen. Ja. Ich sehe da nur CDU, 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 FDP, FDP, CDU. Und so richtig begünstigt werden SPD und Grüne nicht und CSU und Linke gar nicht.
So ist es, genau. Also bei der Linken ist ein Sonderfall, die nehmen ja auch keine Unternehmensspenden an. Ansonsten ist es so, wir hatten vor ein paar Wochen das mal durchgerechnet, da war es bei den Großspenden 93%, die auf Schwarz-Gelb sozusagen entfallen sind. Das heißt, wenn die Interessen von Vermögenden und von Unternehmern ein Indikator sind, dann hat Schwarz-Gelb gute Karten. Das erinnert eigentlich an das Spendenaufkommen bei den Großspendern von 2009 und damals ist ja Schwarz-Gelb gewählt worden.
Wenn wir mal nochmal diese Liste durchgehen und auf die Spender von CDU und FDP gucken, wer hat da so eingezahlt in diesem Jahr? Was findest du besonders auffällig?
Na, einmal natürlich, dass es klar reiche Einzelpersonen sind, dann auch Familienunternehmen, Trumpf beispielsweise, Oetker. Was aber auch auffällt, ist natürlich der Fakt, dass die momentan sehr stark in der Kritik stehenden Autokonzerne auch wieder dabei sind. Also das ist sozusagen ja in Deutschland Tradition, die keine Branche spendet so viel wie die Automobilbranche. Auch Daimler, in dem Fall auch mal an die SPD 100.000. Na, also das ist schon ziemlich auffällig.
Über eine Sache bin ich jetzt drüber gestolpert. Daimler hat an die SPD gespendet. Was glaubst du, was für ein Ziel verfolgen Sie damit?
Ja, das war in der Vergangenheit durchaus bei einigen Großspendern üblich, dass man eigentlich die Parteien, von denen man dachte, dass sie zumindest gute Chancen haben, in die Regierung zu kommen, dass man die beide mal gleichmäßig bedacht hat mit Geld. Ja, das ist natürlich auch ein Teil der politischen Landschaftspflege, weil klar, wenn die SPD an die Macht kommen sollte und man hat sich eindeutig dem politischen Gegner verschrieben, dann kann das ja auch Nachteile haben.
Diese Zahl, nehmen wir mal die von der CDU, 1,9 Millionen Euro an Großspenden, die wird ja natürlich noch durch die normalen, die kleineren Spenden unter 50.000 Euro getoppt. Wie viel Spenden nimmt denn so eine CDU für so einen Wahlkampf generell ein?
Ja, das ist natürlich von Wahlkampf zu Wahlkampf dann auch wiederum unterschiedlich. 2013 beispielsweise jetzt bei den Großspenden hatten wir bei CDU, CSU 2,3 Millionen, nur bei den Großspenden und insgesamt, sagen wir mal so, ungefähr zwei Drittel der Parteispenden sind eigentlich anonym. Da wissen wir gar nicht, wer dahinter steckt, weil sie eben diese Veröffentlichungsschwelle nicht betreffen oder drunter liegen. Also die Summen sind jetzt im Vergleich mit den USA nicht so riesig, aber sie haben natürlich trotzdem auch einen Einfluss auch auf den Wahlkampf, weil klar, macht einen Unterschied, ob ich ein paar Hunderttausend oder Millionen mehr in der Wahlkampfkasse habe. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, wir reden ja hier nicht nur über Bundespolitik, sondern Parteispenden gibt es ja auch an Kommunalverbände, kommunale Parteien und da können natürlich so vierstellige Summen durchaus einen ganz schönen Einfluss machen. Und gerade da haben wir ja auch immer wieder Parteispendenskandale.
Sebastian Mayer vom Verein Lobby Control über Großspenden, von denen vor allem CDU und FDP welche abkriegen.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Und die Sendung am Abend, die macht auch diese kleinen Geschichtchen hier aus. Die Rumänen, die heute vor einem Ermittlungsrichter in den Niederlanden ihre Story erzählen sollten, haben echt was Krasses scheinbar geschafft. Wir verharmlosen hier wirklich keine Verbrechen, aber das ist wirklich Hollywood-reif. Aus einem fahrenden Laster ganze Pakete voller iPhones klauen im Wert von 500.000 Euro. Wie haben die das gemacht, Pascal?
Ja, sehr wahrscheinlich haben die einen kleineren Lieferwagen umgebaut und zwar so ein Loch ins Dach geschnitten. Und da ist dann einer von den fünf mutmaßlichen Dieben rausgeklettert, wohlgemerkt, ne, während der Fahrt. Die sind dann also hinter diesem LKW voller iPhones dicht hinterhergefahren. Der Stuntman hat dann sozusagen von hinten den LKW aufgebrochen, die Kartons mit den Smartphones rausgeholt, weitergereicht an die Komplizen hinten. Alles auf der A73 in Holland in der Nacht vom 24. Juli.
Du hast gerade gesagt, wahrscheinlich. Warum wahrscheinlich?
Naja, das hat man jetzt so erschlossen bei der niederländischen Polizei. Die hat das so formuliert. Der Lieferwagen war ja von A nach B unterwegs, hat da nicht gehalten zwischenzeitlich. Beim Start waren die iPhones da, beim Ziel weg. Also, irgendwie müssen die da weggekommen sein. Die Bande hat man dann in einem holländischen Freizeitpark geschnappt, samt der Beute, also samt Beweis.
Haben die das mutmaßlich zum ersten Mal gemacht?
Ja, wahrscheinlich nicht. Ähnliche Diebstähle, die werden aus ganz Europa berichtet. Immer LKW im Spiel, immer kommen Smartphones weg. Und die Anklage lautet jetzt auf 17 Raubzüge seit 2015. Interpol vergleicht jetzt gerade die Fingerabdrücke aus solchen ähnlichen Fällen. Und wenn du im Netz schaust, kannst du sehen, das ist jetzt hier keine Fantasie oder so von der Polizei. Die rumänische Polizei hat nämlich wirklich mal aus einem Helikopter gefilmt, wie sowas aussieht.
Also, die Waren fallen nicht mehr vom LKW, sie werden vom fahrenden LKW runterstibitzt. Müsst ihr mal gucken, wenn ihr ein günstiges Smartphone in letzter Zeit gekauft habt, könnte aus so einer Quelle stammen. Dankeschön, Pascal.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Einem Deutschen und einem Briten ist es passiert. Sie wollten nach Thailand und sind am Flughafen festgehalten worden. Der Grund ist, sie hatten nicht genug Geld bei sich. Keine 20.000 Baht, umgerechnet gut 500 Euro. Nach Informationen der Jakarta Post dient das Ganze dazu, mit einem unliebsamen Phänomen jetzt mal Schluss zu machen, dem sogenannten Back Backpacking, nicht Bag, sondern Back mit B-E-G, also die Kombination aus Rucksackreisen und Begging, also Betteln. Das machen Menschen. Kostengünstig reisen und andere um Unterstützung bitten und das auch noch in Ländern, die bei weitem nicht so reich sind wie Deutschland. Deutschlandfunk Nova-Reporter Stefan Beuting hat sich heute mit der Frage beschäftigt, ist das noch okay oder ist es einfach unverschämt?
Es gibt da ein Bild, das findet sich momentan an allen möglichen Stellen im Netz. Aufgenommen ist es auf der Siloam Road in Bangkok in Thailand. Darauf ein westliches Pärchen, beide sitzen auf einer Decke und zwischen ihnen ein paar Postkarten.
Obdachlose. Nee.
Nö, die beiden haben gemütliche Klamotten an, gepflegte Haare, lächeln sehr sympathisch. Sicher ist, die beiden sind nicht gerade in Not. Und doch betteln sie.
Finde ich voll okay, kann ja jeder so machen, wie er will.
Es gibt unzählige dieser Bilder. Männer mit Schild in der Hand, sie reisen durch Asien oder um die ganze Welt und suchen Support für ihren Trip. Oder die zwei Jungs, die in Griechenland für eine Fähre schnochen. Auch keine Bettler in dem Sinne.
Adidas Stripes, definitiv nicht.
Merkwürdig, oder?
Kann ja jeder so machen, wie er will.
Im Prinzip ja. Außer man traut Menschen in Bangkok oder anderswo nicht zu, einen Backpacker von einem Einheimischen oder wirklich Bedürftigen zu unterscheiden. Dieses kann ja jeder so machen, wie er will, das wäre dann Liberalismus pur. Alles erlaubt, was nicht direkt die Freiheit eines anderen berührt. Aber dann sind die Liberalisten in der Minderheit. Denn offensichtlich berührt das von vielen zumindest das Schamgefühl. Ehrlich gesagt, auch meins. Immer wieder taucht in Tweets in dem Zusammenhang das Wort shameless auf. Das, was die tun, sei undignifying, also entwürdigend oder zumindest ärgerlich oder peinlich. Oder Backpacker werden direkt als Scumbags bezeichnet, als Drecksäcke.
Finde ich kacke.
Ja, finden viele.
Ja, es ist ja so ein bisschen Schmarotzermodus. Also wenn man sich den Flug da leisten kann und in ein anderes Land geht und da reisen möchte, dann sollte man auch das Geld mitbringen, um das zu machen. Und wenn man es nicht hat, dann hat man es nicht.
Wenn man an sich arm ist und keine Möglichkeit hat, an Geld zu kommen, ist Betteln überhaupt gar kein Problem. Aber das ist ja eine andere Geschichte.
Verkauf halt deine Kamera oder geh verdammt nochmal arbeiten. Das sind die zwei häufigsten Tipps, die Jungs und Mädels über Twitter bekommen. Allerdings wird hier ja schon eine Haltung vermutet. Diejenigen, die sich darüber aufregen, die halten Backpacker für gierig und parasitär. Was aber, wenn sie nur auf der Suche sind nach dem absolut Unverfälschten und Authentischen? Vielleicht wollen sie nur möglichst raus aus ihrem Trott und nah an die Welt der anderen ran. Zu denen, die eben auch mit begrenztem Budget zu kämpfen haben. Im Prinzip nachvollziehbar. Aber muss es unbedingt betteln sein?
Wir haben versucht, so minimalistisch wie möglich zu leben und so bescheiden wie möglich zu leben. Wir haben vorher gespart, hatten dann ein gewisses Budget beim Losgehen und haben dann vorher mal so ein bisschen gerechnet.
Das ist Patrick. Er und seine Partnerin Gwen haben zusammen eine Weltreise gemacht. Tagesbudget 5 Euro.
Und 5 Euro haben uns gereicht, dass wir uns selbst versorgen können. Das heißt, dass wir Essen haben, dass wir uns Hygieneartikel kaufen können und es trotzdem noch irgendwie immer mal wieder reicht für so Ausnahmen, wie dass wir mal neue Kleider brauchen oder dass wir bei Leuten mal ein kleines Geschenk mitbringen und so.
Gwen und Patrick sind den Leuten auch nahe gekommen, ohne sie anzubetteln.
Wenn jemand bettelt und ist wirklich in einer Notlage, dann denke ich, ist es gerechtfertigt und dann gibt man auch gerne. Aber ich gebe eigentlich jetzt nicht gerne um einen Auslandstrip oder so zu bezahlen.
Habt ihr mal daran gedacht, liebe Backpacker, dass ihr mit eurem Verhalten Betteln völlig neu labelt? Betteln wäre demnach ja was, was du gar nicht gezwungenermaßen tust, sondern aus freien Stücken. Im Mittelalter mussten Menschen betteln, weil die Gesellschaft total pyramidal aufgebaut war. Riesige Unterschicht, winzige Oberschicht, keine Sozialsysteme. Thomas von Aquin, der hat es damals so formuliert. Wer aus echter Bedürftigkeit zu religiösen Zwecken oder für Aufgaben des Gemeinwohls bettle, der handle rechtens. Wer aber gesund und arbeitsfähig sei und dennoch bettle, der solle nach weltlichem Recht bestraft werden. Der Soziologe und Tourismusforscher Robert Schäfer sagt, Backpacking ist eine Steigerung des Favela- oder Township-Tourismus, bei dem Reisegruppen durch Elendsviertel geführt werden. Anstatt Armut betrachten, sich arm fühlen, für einen Moment arm sein. Und hier müsste der Backpacker was spüren, nämlich das starke Gefälle. Nur einer kann hier eintauchen in die Welt des anderen. Und das ist das Asoziale.
Pascal?
Ralf?
Hä?
Was?
Wie?
Ja, was jetzt?
Scheinbar verstehen wir uns nicht so richtig, oder? Also ja. Zumindest verstehe ich nicht, was du willst jetzt gerade.
Ich jetzt auch nicht.
Was? Einer von uns beiden ist Demokrat, der andere ist Republikaner. Hört ihr jetzt im Best-of aus unseren Wissensnachrichten.
Deutschlandfunk Nova. Wissensnachrichten.
Obwohl sie die gleiche Sprache sprechen, fällt es Anhängern von Republikanern und Demokraten in den USA offenbar immer schwerer, einander zu verstehen. Das haben Psychologen herausgefunden, indem sie die Reden von US-Politikern von 1999 bis 2016 auf ihre Sprache untersucht haben. Dafür haben sie eine Liste von hunderten Einzelwörtern und Ausdrücken zusammengestellt und einen Algorithmus auswerten lassen, in welchem Kontext sie in den Reden auftauchten. Heraus kommt, Republikaner und Demokraten in den USA sprechen mittlerweile oft zwei verschiedene Sprachen. Sie verstehen einander nicht mehr, weil sie mit Wörtern wie zum Beispiel Sicherheit oder Minderheit über verschiedene Dinge sprechen. Die Forscher sagen, diese Art von Missverständnis sei eigentlich noch schlimmer, als wenn eine Seite Englisch und die andere Chinesisch spreche. Denn so merkten viele Amerikaner gar nicht, dass sie aneinander vorbeireden. Die sprachliche Spaltung sei seit 1999 immer tiefer geworden. Luxemburg hat jetzt ein Gesetz für den Bergbau im Weltraum. Das Gesetz regelt den Abbau von Rohstoffen auf Asteroiden und anderen Himmelskörpern. Es wurde vor knapp 3 Wochen vom Parlament beschlossen und tritt heute in Kraft. Luxemburg ist das erste Land in Europa mit so einer Regelung. In den USA gibt es ein ähnliches Gesetz schon seit 2015. Der Leiter des Kölner Instituts für Luft- und Weltraumrecht, Stefan Hobe, sagte allerdings bei uns, dass dieses Gesetz völkerrechtswidrig sei, weil der Weltraum allen gehört. Seiner Meinung nach ist das Ganze eine gefährliche PR-Aktion, von der man bisher noch nicht weiß, ob und wie weit sie erfolgreich sein wird. Die Luxemburger wollen Unternehmen den Anspruch auf im Weltraum gewonnene Materialien garantieren. Die Himmelskörper selbst gehören den Firmen damit aber nicht. Die Vorstellung in Luxemburg ist, dass die Rohstoffe dann nicht auf der Erde, sondern für eine Weltraumindustrie genutzt werden. Viele US-Amerikaner mit asiatischen Wurzeln haben es schon erlebt, dass sie in ihrer Heimat für Ausländer gehalten wurden. Nicht wenige berichten von rassistischen Vorurteilen, mit denen sie zu kämpfen haben. Forscher haben jetzt untersucht, was diese Menschen tun könnten, damit sie als amerikanischer wahrgenommen werden. Der nicht ganz ernst gemeinte Rat: zunehmen. Die Wissenschaftler haben mehr als 1000 US-Studenten Fotos vorgelegt von Menschen aller möglichen Hautfarben. Die Fotos hatten sie so manipuliert, dass die Menschen darauf mal dicker und mal dünner aussahen. Dann wurden die Probanden gefragt, welche der Personen sie für einen Amerikaner hielten und welche Person wahrscheinlich aus dem Ausland sei. Herauskam, bei Weißen, Schwarzen und Latinos machte das Gewicht keinen Unterschied, bei Asiaten aber schon. Je dicker sie waren, desto eher wurden sie für Amerikaner gehalten. Die Forscher sagen, dass in den USA das Stereotyp vorherrscht, dass Menschen in Asien dünn sind. Deshalb würden dünne Asiaten eher als Fremde wahrgenommen. Übergewicht sei dagegen weit verbreitet. Mehr als 1/3 aller Erwachsenen in den USA sind übergewichtig.
Deutschlandfunk Nova.
Ferienstimmung in München. Da sind am Freitag die Sommerferien losgegangen und heute ist dann auch beim NSU-Prozess am Oberlandesgericht die Urlaubszeit gestartet, zumindest für diesen Prozess. 379. Verhandlungstag, 5. Tag des Anklageplädoyers. Der NSU-Prozess macht also jetzt gerade auf der Zielgeraden Pause. Hier ist Deutschlandfunk Nova. Thies Maasen berichtet von Anfang an für uns über diesen Prozess. Thies, seit 5 Tagen laufen die Anklageplädoyers der Bundesanwaltschaft. Zu Ende sind sie aber immer noch nicht damit. Wann ist denn damit zu rechnen?
Nach der Sommerpause jedenfalls. Wir haben ja jetzt erstmal knapp 4 Wochen Pause und wir haben ja erst von 5 Angeklagten 3 durch sozusagen und das auch noch nicht ganz. Also bislang hat sich die Bundesanwaltschaft ja mit Beate Zschäpe sehr ausführlich 3 Tage lang befasst. Gestern und heute ging es um Ralf Wohleben und Carsten S., die mutmaßlichen Beschaffer dieser berühmt-berüchtigten Cesca-Mordwaffe, mit der ja 9 Migranten ermordet worden sind. Was noch völlig aussteht, ist Holger G. und André E., die beiden, die den NSU bis zum Schluss ja unterstützt haben sollen, unter anderem mit falschen Identitäten und Anmietungen und so weiter. Ja, und dann zum Abschluss muss dann Bundesanwalt Herbert Diemer noch sagen, wie viel er oder welches Strafmaß er denn erwartet.
Das kommt dann auch nach der Sommerpause. Was kommt denn dann da noch alles, die anderen Plädoyers?
Ja, die anderen Plädoyers, und das ist in diesem außergewöhnlichen Verfahren doch mal sehr außergewöhnlich, denn es gibt ja rund 90 Angehörige von NSU-Opfern oder Leute, die selber von den Bombenanschlägen betroffen waren, die hier als Nebenklagevertreter sind, und die werden vertreten von insgesamt rund 60 Anwälten. Wir wissen mittlerweile, dass rund 50 Anwälte davon dann auch ein Plädoyer halten werden. Die werden sich zwar untereinander absprechen, also da werden wir jetzt nicht 50 Mal dasselbe hören, aber das wird nach vorsichtigen Schätzungen auch nochmal locker einen Monat bis 1,5 Monate in Anspruch nehmen. dann kommen die Verteidiger. Sollten die nicht vielleicht dann eine Unterbrechung benötigen oder beantragen oder neue Beweise vorlegen, dann könnten die Angeklagten selber nochmal das Wort ergreifen, wenn sie es denn wollen. Ja, und dann sind wir erst beim Urteil.
Das wäre dann wann ungefähr?
Ach Gott, jeden, den man hier fragt, der sagt einem was anderes. Und von Woche zu Woche wird es später und später und später. Heute habe ich zum ersten Mal gehört, hier immerhin vom Sprecher des Oberlandesgerichts hier in München. Kann auch sein, dass es erst nächstes Jahr der Fall sein wird.
Kannst du uns sowas wie ein Zwischenfazit der bisherigen Plädoyers der Bundesanwaltschaft geben?
Ich kann es zumindest versuchen. Also wir haben, wie gesagt, einiges zu Beate Zschäpe gehört, der die Bundesanwaltschaft ja sozusagen vorwirft, nicht nur eine Mitwisserin gewesen zu sein. Selbst das streitet sie ab. Sie sagt ja selber, sie habe immer erst nach den Morden und Anschlägen von den Taten erfahren. Die Bundesanwaltschaft sagt, sie war Mitwisserin und sie war Mittäterin. Denn nur sie hat sozusagen überhaupt möglich gemacht, dass diese Morde geschehen konnten, indem sie so eine Art Tarnkappe gemacht hat, also die Fassade aufrechterhalten hat für dieses Trio. Ohne sie hätten die gar nicht 13 Jahre im Untergrund leben können. Indem sie auch sozusagen eine Art Finanzverwalterin des NSU gewesen ist und auch eine Art Dokumentarin, Archivarin. Sie hat Zeitungsartikel über die Taten gesammelt, das berühmt-berüchtigte Bekennervideo mitproduziert. Also sie hat, wenn es nach der Bundesanwaltschaft geht, tatsächlich eine sehr lange, vermutlich lebenslange Haftstrafe zu erwarten. Eine sehr lange Strafe droht auch Ralf Wohleben, um den es gestern und heute ging, also der mutmaßliche Waffenbeschaffer des NSU. Das hat er zwar zusammen mit einem anderen Mitangeklagten gemacht, mit Carsten S., der aber ist im Gegensatz zu Ralf Wohleben geständig. Der hat von Anfang an Reue gezeigt, also der wird mit mildernden Umständen rechnen können. Ralf Wohleben dagegen ist bis heute fest eingebunden in die deutsche Neonazi-Szene. Heute waren wieder Unterstützer von ihm, die unzweifelhaft und zweideutig als Neonazis zu erkennen waren, hier im Gerichtssaal. Also auch der muss, nach dem, was wir jetzt die letzten zwei Tage gehört haben, damit rechnen, dass er sehr, sehr lange ins Gefängnis geht.
Thies Maasen, unser Deutschlandfunk-Nova-Reporter vom NSU-Prozess. Der hat jetzt Sommerpause, genau wie der Prozess selbst. Also Thies und der Prozess. In ein paar Wochen im September geht's weiter.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Am Bahnhof Südkreuz in Berlin, da glotzen ab heute 3 Kameras auf die Pendler. Bundespolizei, Innenministerium und Bundeskriminalamt testen 6 Monate lang, wie gut die Kameras Menschen identifizieren können. Die Software dahinter natürlich. An solchen Verkehrsknotenpunkten wird das getestet. Erkannt werden können aber nur Leute, die erstmal jetzt freiwillig teilnehmen und vorher 2 Bilder von sich biometrisch eingescannt haben lassen. Von vorne und von der Seite, 300 Leute sind das, meist Pendler. Überall auf dem Boden sind da so blaue und weiße Flächen. Geht man über die blauen, wird man gescannt. Geht man über die weißen, dann nicht. Und wer sich umschaut, sieht die Kameras an den Ecken und Wänden. Systeme von 3 Herstellern testet man da in Berlin. Sind solche Systeme tatsächlich mittlerweile reif zur flächendeckenden Gesichtserkennung im öffentlichen Raum? Pascal Fischer aus unserer Redaktion. Wir können uns nicht mehr wegducken.
Nein, in den vergangenen 10 Jahren sind die Algorithmen wirklich sehr viel besser geworden. Das hat mir Andreas Braun gesagt. Er kommt vom Fraunhofer Institut für grafische Datenverarbeitung in Darmstadt.
Also unter Laborbedingungen schafft man es teilweise, dass man unter 1% Fehlerkennung kommt. Das ist aber meistens unter recht guten Bedingungen, die in der Praxis so relativ schwer erreichbar sind.
Ja, was heißt das? Machen wir eine Beispielrechnung für die Fehlerquote von 1%. 10.000 Leute laufen durch einen Bahnhof, dann gibt's 100 Mal eine falsche Identität oder im schlimmsten Fall Gefährderalarm.
Hups, so unscharf ist das wohl alles, weil sich die Leute auch bewegen und die Kamera verwischen oder wie?
Ja, das kommt auf die Kameras an. Es gibt ja Hochleistungskameras, die können mehrere hundert Bilder pro Sekunde schießen. Dann ist das eher ein Vorteil, denn du hast ja ganz viele Bilder zum Abgleich. Aber klar, natürlich sind da immer Schatten oder so Aufnahmen schief oder von der Seite, ist also wahrscheinlich nie richtig optimal.
Also können wir uns doch nochmal wegducken, oder? Die brauchen doch auch Vergleichsbilder, also so schöne biometrische Bilder wie in Berlin jetzt, ne, die vorher geschossen wurden. Aber die liegen ja natürlich nicht über jeden vor.
Nee, eben. Wenn da jetzt so ein Fall ist, ein U-Bahn-Schläger treibt da sein Unwesen und jemand hat den irgendwie unscharf mit einem Handy fotografiert, dann bringt dir das nicht wirklich was, wenn du diese smarte Kamera im Bahnhof installierst und für die Fahndung einsetzt.
Das heißt, sie brauchen mein Reisepassbild, das biometrische Bild, wenn sie mich suchen.
Ja eben, denn diese Reisepässe folgen wirklich biometrischen Standards. Die sind ja nicht umsonst international so eingesetzt. Aber schon heute gibt es ein Problem. Diese Reisepassbilder sind nach 10 Jahren zur Identifikation auch untauglich. So sehr haben sich die Leute verändert, vor allem junge Leute. Ne? Das sagt mir Andreas Braun.
Was ist mit so kurzfristigen Veränderungen? Ganz andere Frisur oder ich habe mir einen fetten Sonnenbrand bei meinem letzten Mallorca-Urlaub geholt im Gesicht.
Ja, träum weiter. Nee, das bringt dir nichts. Die Kameras, die arbeiten in Wellenbereichen, für die der Sonnenbrand total unerheblich ist.
Aber gerade im Sommer, da könnten wir uns einen Hut aufziehen, ein Basecap oder so, Sonnenbrille aufsetzen, schwupps, erkennt uns die Software nicht mehr.
Ja, naja, also die Partien um die Augen, die sind sehr wichtig zur Erkennung und Sonnenbrillen schützen dich nicht, sagt Andreas Braun.
Es gibt durchaus Systeme, die schon durch Infrarotaufnahmen beispielsweise auch in der Lage sind, Sonnenbrillen auf eine gewisse Art und Weise zu kompensieren. Aber generell muss man sagen, wenn man nichts mehr von dem Gesicht gut sehen kann, kann man es auch nicht mehr gut identifizieren.
Also Caps und Hoodies sind eigentlich die neuen Tarnkappen. Ja, und wenn du mal im Netz guckst, da kursieren ja so die einfachsten Lifehacks. So von dem Trick, lange Haare ins Gesicht fallen zu lassen, bis zu reflektierende Farbe ins Gesicht schmieren.
Oder ich ziehe mir eine Gummimaske an von Donald Trump, wobei das ist ja dann Maskierung, das ist auch nicht erlaubt. Ich halte ein ausgedrucktes Buntfoto von meinem Nachbarn vor mein Gesicht.
So. Ja, netter Trick. Normale Kamerasysteme würden zum Teil noch drauf reinfallen, sagt Norbert Jung von der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Deshalb hat er ein System mit Spezialkameras dagegen entwickelt.
Wir arbeiten in einem anderen Wellenlängenbereich, in dem normale Kameras nicht empfindlich sind. Und in diesem Wellenlängenbereich verhalten sich alle Hauttypen gleich. Das heißt, wir sind auch unabhängig vom Hauttyp. Also es funktioniert von irisch-rotblond bis Schwarzafrika.
Naja, und das könntest du dann nur noch mit so einer Art Serienkiller-Methode überlisten, also Leichenhaut übers Gesicht. Gut, okay, dummer Scherz, das würde nun nicht gerade normal aussehen. Jungs System setzt man auch wirklich schon ein an Flughäfen, da gleicht man dann aber die Person mit dem Pass ab natürlich.
Aber das funktioniert doch nur ganz nah vor der Kamera.
Ja, das funktioniert so auf 2 Meter Entfernung. Das geht natürlich nicht mit so einer Geheimkamera, die du irgendwo so an der Bahnhofsdecke verstecken willst.
Aber auch die haben wahrscheinlich mittlerweile eine hohe Auflösung. Wir alle haben unser Smartphone ja auch schon mittlerweile mit sehr hohen Auflösungen.
Ja, nur da ist dann immer das Problem, von der Decke oben kriegst du keine Frontalaufnahme hin. Und diese Frontalaufnahmen, das sind eigentlich die, die du haben willst. Das sind die idealen Aufnahmen. Und dann ist das immer so. Je offener die Kamera platziert ist, desto eher können wir sie auch umgehen. In Berlin sind die Wege ja gekennzeichnet, wo und wo nicht. Wirst du gescannt.
Jetzt erstmal. Mal ganz einfach gefragt. Wir alle wissen, dass Google und Facebook und auch Apple mit der Face Recognition, mit der Gesichtserkennung sehr weit sind. Warum werden deren Algorithmen nicht hinter die Kameras geschaltet und los geht's?
Naja, da müsste man die erstmal fragen, ob die das wollen. Dann müsste man das rechtlich natürlich checken. Andreas Braun hat mir gesagt, Wirtschaft und universitäre Forschungsinstitute, die liegen da in etwa gleich auf mit dieser Gesichtserkennung. Also die sind gar nicht so toll. So viel mehr toll bei Google. Und die sozialen Netzwerke, die sind ja auch nur so gut, weil die immense Datenbanken mit vielen Fotos haben und dadurch die ihre Algorithmen so trainieren können. Du könntest natürlich auch ganz hypothetisch jetzt mal die Lösung wählen. Es gibt eine akute Fahndung, dann greifen die Behörden nicht nur auf den Reisepass zurück, sondern auch auf schöne, hochaufgelöste Bilder aus deinem Facebook-Profil.
Gesichtserkennung in den vergangenen 10 Jahren erheblich besser geworden, aber noch immer gibt es Herausforderungen und auch Fehlerquoten im Promille- bis Prozentbereich wird jetzt alles getestet. Das war die Redaktionskonferenz.
Tschüss, sagen wir.
Pascal Fischer und Ralf Günther sind raus. Bis dahin. Bye, bye.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.